Resonanz und Replik. Der Podcast für die zweite Meinung.
Was uns, wenn ich dazu ein Wort noch sagen kann, im Moment ein bisschen erschrecken macht, ist, dass der Rechtsradikalismus im Ansteigen begriffen ist. Mhm. Und wenn man ich möchte mich da sehr vorsichtig ausdrücken, das Verhältnis zu den jüdischen Menschen überhaupt nimmt, so komme ich noch einmal auf Begin zurück. Die Umfragen haben ergeben, dass seine Worte leider Gottes ein Ansteigen des Antisemitismus mit sich gebracht haben. Ja.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Resonanz und Replik im grauen November. Also ich mag ja den November, aber manche kommen da nicht so gut mit klar. Es ist doch mein Geburtstag. Nein, ich finde, es ist ein guter Monat. Ich bin Steffi, das wollte ich nicht unterschlagen. Und mir gegenüber...
Micha, hallo zusammen, liebe Steffi. Welches Thema besprechen wir denn heute?
Ja, du hast was mitgebracht anlässlich eines wichtigen Datums, nicht nur des Geburtsdatums unserer Tochter, sondern auch ein historisches Datum. Es geht um den 9. November, also am kommenden Sonntag, deshalb wollten wir das jetzt aufnehmen. Du hast eine RIAS-Sendung mitgebracht vom 24. Mai 1981 und die läuft unter dem Podcast-Kanal Archivradio, Geschichte im Original.
Genau.
Und um wen geht's da?
Es geht um den beliebten und auch heute noch recht bekannten Entertainer Hans Rosenthal, der vielleicht dem ein oder anderen oder der ein oder anderen bekannt ist, vor allem durch seine Sendung Dalli Dalli.
Mhm. Genau, ich kenne die auch noch.
Ich kann mich nicht mehr wirklich dran erinnern. Ich glaube, ich muss die eigentlich auch gesehen haben als Kind, aber ich kann mich nicht wirklich dran erinnern. Es gab irgendwie 17 Staffeln dieser Sendung und Hans Rosenthal war Jude, hatte ein sehr bewegtes Leben. Mhm. Und in der westdeutschen Öffentlichkeit, beziehungsweise eigentlich muss man sagen auch in der ostdeutschen, mhm, weil wir hier in dieser Sendung auch selbst erzählt, das ist nämlich das Interessante an dieser Sendung, dass Zeitzeugen nochmal ungefiltert zu Wort kommen.
Gut, Anlass dieser Sendung ist ja, dass Hans Rosenthal ein Buch geschrieben hatte. Es ist quasi eine Buchvorstellung, wird eingeladen und sein Buch heißt Zwei Leben in Deutschland. Und
genau.
Das ist ja im Vordergrund sozusagen, weil er auch eine andere Seite von sich zeigen will. Vielen war ja auch gar nicht bekannt, dass er ein Jude ist. Also vielen ZuschauerInnen auch.
Genau, da alle sehr groß waren im Verdrängen in der Nachkriegszeit, sowohl im Osten als im Westen, hat es, glaube ich, auch nicht so wirklich interessiert. Weil er hatte ja immer so ein freundlich lächelndes Gesicht und hat dann irgendwann als Signature-Move, würde man heute sagen, ja, so seinen berühmten Sprung. Da gibt es ganz viele Bilder. Und meine Idee zu diesem Podcast ist eigentlich entstanden durch einen ZDF-Film, der Anfang dieses Jahres lief mit dem Namen Rosenthal. Und da wird der Herbst 1978 geschildert. Da hat er das Buch noch nicht veröffentlicht über seine zwei Leben. Aber da wird geschildert, dass wie zerrissen er ist, weil das ZDF, seine Sendung lief im ZDF, setzt ausgerechnet seine Sendung Dalli Dalli für den 9. November 1978 an. 1978 Westdeutschland in Köln, wenn ich mich richtig erinnere, sollte damals die erste Gedenkveranstaltung zum Jubiläum oder zum Gedenken, ehrlicherweise nicht zum Jubiläum, der damals noch sogenannten Reichskristallnacht stattfinden. Und Rosenthal war eben auch Mitglied im Zentralrat der Juden, war da sehr aktiv und wollte eigentlich alles, aber nicht auf Sendung gehen.
Mhm. Er ist aber auf Sendung gegangen und die kann man sich sogar nochmal anschauen. Ich glaube, wir hatten das auch schon mal in einem anderen Podcast. Ich weiß nicht, mir dämmert es jetzt so.
Wir hatten das schon mal erwähnt, als wir den Podcast Freiwillige Filmkontrolle des Rolling Stones besprochen hatten. Hatten wir ja verschiedene Episoden uns angehört und ich hatte mir unter anderem auch die Besprechung des, auch wenn es kein Kinofilm war, dieses Fernsehfilms mit Florian Lukas, also würde ich uneingeschränkt empfehlen, der spielt das super, ist total toll wiedergegeben. Anyway, durch diesen Film bin ich auf die Idee gekommen, mal nach Podcasts zu und mit, in Anführungszeichen, Hans Rosenthal zu suchen und bin tatsächlich dann hier beim Archivradio gelandet.
Es gibt auch eine Doku über sein Buch Zwei Leben in Deutschland, ZDF History gemacht, werden wir euch auch verlinken. Den Film gibt es leider nicht mehr, aber es gibt tatsächlich bei YouTube noch die Sendung auch beim ZDF, die Sendung, die Originalsendung vom 9. November 1978. Genau, die 75. Ja. Ausgabe und zwar halt eine Jubiläumsausgabe und deshalb haben die darauf bestanden, dass sie am 9. November stattfindet, trotz seiner Wünsche, das nicht zu machen. Verlinken wir euch auch in den Shownotes, werft da mal einen Blick rein. Also schlussendlich ist diese Sendung, RIAS, ne, Radio im amerikanischen Sektor, dort vom Saarländischen Rundfunk gemacht, ist er zu Gast, berichtet von seinem Buch, was er geschrieben hat, das da gerade frisch erschienen ist und es gibt Hörer und Hörerinnen, die Fragen stellen dürfen. Also es hat auch wirklich diesen, sehr interessant auch, wie damals das noch die Gesprächsführung war, wie die Leute reingeschaltet wurden sozusagen, die ganz offensichtlich auf dem Band gesprochen haben, weil der Sound ist da immer so ein bisschen anders, ne? Es knistert so ein bisschen. Und tatsächlich, wie die Leute damals gesprochen haben, also so mein erster Eindruck war, eigentlich hat sich nicht viel verändert. Also die Themen, die sie besprechen, ne, Antisemitismus und so, das Erstarken von rechts wieder, ne, 81.
Ist mir auch aufgefallen, ja.
Wo ich dachte, dass, also die hat so viel Aktualität noch und natürlich geht es dann auch um Israel und gegen Israel zu sein. Und wie heißt der damalige Präsident?
Der damalige Ministerpräsident hieß Menachem Begin.
Genau, Begin, ja, über den.
Genau. Was ich total interessant finde, ist etwas, was sich auch heute noch in der breiten Öffentlichkeit irgendwie hält, dieses Gleichsetzen zwischen Juden und dem Staat Israel.
Genau, wo er dann auch sagt, also, ich bin Deutscher, der, ne? Also ich bin Jude, aber ich bin ja. Deutscher und nicht.
Und niemand käme auf die Idee, irgendwie einen Christen in Geiselhaft zu nehmen für irgendwelche Anschläge von christlichen Fundamentalisten. Na, da gibt es ja auch, oder gab es lange schlimme politische Konflikte, die auch an Glauben entlang gingen. Na, wenn man jetzt den Nordirland-Konflikt sich zum Beispiel mal nimmt, na, das ist ja auch ein Stück weit religiös geprägt, aus meiner Sicht. Ja, also es ist total spannend. Und man merkt auch, wie er ist so everybody's darling irgendwie, also so zumindest mein Gefühl. Und er hat Verständnis immer für beide Seiten. Er hat Verständnis für den Staat Israel, dass er kritisiert, dass die Regierung von Helmut Schmidt seinerzeit an Saudi-Arabien Panzer verkauft hat, wo Saudi-Arabien doch ein Todfeind der Israelis zu dem Point in History gewesen ist. Kritisiert aber dann sehr wohl die Wortwahl des israelischen Premierministers Begin. Es gibt so ein ungefiltertes Bild auf Geschichte. Was mir auch noch stark aufgefallen ist, ich weiß nicht, wie es dir an den Stellen gegangen ist, wie man hier um den heißen Brei herum redet, wenn es um die Vernichtung der Juden geht. Also das Wort Holocaust, das fällt allein anhand einer US-amerikanischen, ich glaube, Fernsehserie, die seinerzeit in den späten 70ern dann auch in Westdeutschland gelaufen ist.
Ja, die ist gezeigt worden 79 und es gab ja dann auch einen Sprengsatz auf dem Südwestfunk in Koblenz.
Ich nicht.
Es gab einen Anschlag auf den SWF, um die Ausstrahlung von Holocaust zu verhindern. Am 18. Januar 79.
Die Geschichte kannte ich nicht.
Verlinke ich euch auch. Da gibt es auch auf der Archivradio-Seite, also schlussendlich ARD-Archivradio, also gibt es auch eine Audiothek. Die haben dazu auch weitere Informationen. Aber wie gesagt, die Links setzen wir euch direkt rein, dann müsst ihr sie nicht raussuchen. Und sowas Ähnliches passierte dann beim WDR in Münster nämlich auch. Und da fiel halt der Verdacht schnell auf Neonazis, ne? Die zuvor dazu aufgerufen hatten, die Ausstrahlung dieser Serie zu verhindern.
Was mir wirklich auffällt, ist die Sprache halt, wie die Anrufer anrufen.
Klar.
Ne, was es da für Formulierungen gibt. Die Serie Holocaust hat alles durcheinander gebracht.
Meine Damen und Herren, ich bitte um Verständnis für eine kurze Unterbrechung. 11.29 Uhr, SR1 Europawelle Saar. Meldungen über Verkehrsstörungen liegen uns zurzeit nicht vor. Bitte der nächste Anruf.
Herr Rosenthal, ich kenne Sie aus vielen Sendungen und bin sehr, gucke auch alle Ihre Sendungen. Aber eine Frage an Sie. Die Deutschen hatten sich daran gewöhnt, mit allen Nationalitäten, Menschen aller Nationalitäten zu leben. War es nötig, dass der Film Holocaust alles durcheinander gebracht hat?
Also das ist wirklich, so würde heute niemand mehr sprechen.
Was ich sehr interessant fand, das wurde ja auch bei zwei Anruferinnen auch thematisiert, so von wegen, die Jugend heute regt sich auf, warum wir da weggeguckt haben und sowas. Ne? Also man merkt, dass es Anfang der 80er ganz offensichtlich wilde Diskussionen in der jungen Gesellschaft zur Elterngeneration gab.
Ja, ich meine, das war da etwas über 40 Jahre her.
Mhm. Ne, das, und da wird ja auch nochmal betont, dass das noch nicht aufgearbeitet wurde. Ne? Wir reden von 81.
Ja gut, also da saßen ja in der Politik und in vielen Verbänden und Unternehmen saßen ja Leute in Westdeutschland, die ihre Karriere nahtlos fortgeführt haben nach dem Krieg. Wie findest du Hans Rosenthal denn als Person? Wie wirkt er auf dich? Wie kommt er rüber?
Sehr kontrolliert. Also ich glaube, es kommt ja auch mehrfach durch. Wir haben ja auch den Film seinerzeit, ich glaube, der lief vor einem Jahr oder sowas im ZDF gesehen. Das ist auch einer, der, glaube ich, nichts dem Zufall überlässt, der sehr präzise reagiert, antwortet auch auf die Hörerfragen, aber wie gesagt, in dem Film fand ich das auch schon, der sich sehr akribisch, es geht ja auch um seine Sendung, wie er die vorbereitet, wie er jedes Mal eine Fehleranalyse macht und versucht, er sagt auch, jede weitere Sendung wird schwieriger, weil man muss den Leuten auch ja neue Herausforderungen geben und neue Unterhaltung geben und sowas, und ich glaube, das ist jemand, der die Chance, wie oft hat er überlebt, 5-mal oder sowas,
erzählt er. Er ist immer wieder, kommt ihm der Zufall zu Hilfe, und wenn andere abgeholt werden,
ist er gerade nicht da.
Ermordet werden, ist er gerade irgendwie nicht da, auf irgendeinem anderen Arbeitseinsatz irgendwie unterwegs. Er hat ja überlebt nur den Zweiten Weltkrieg, weil er schlussendlich versteckt worden ist, ab irgendwie, ich glaube 1942, ja, von drei Frauen in einer Kleingartenkolonie in Berlin. Die karge Lebensmittelzuteilung, die es damals schon auf Karten gab, genau wie dann nach dem Krieg auch lange Jahre, mit ihm geteilt haben und die sich damit selbst in Lebensgefahr gebracht haben. Mhm. Und ich glaube, das erklärt aber auch immer diese Ambivalenz, weil er eben auch andere Deutsche kennengelernt hat, als die, die Hitler hinterhergelaufen sind.
Ich habe ja die Ressentiments, die andere haben, die nur das schlimme Deutschland kennengelernt haben, die gibt es bei mir nicht. Ich habe Menschen kennengelernt, 1942, 43, 44, die unter Einsatz ihres eigenen Lebens mich in Deutschland versteckt gehalten haben. Also ich habe das Glück, wenn man so will, gehabt, das andere Deutschland in der schlimmsten Zeit kennengelernt zu haben.
Bei den Anrufern kam das ja auch durchaus durch, dass es Leute gab, die gar kein Verständnis hatten für das, was die Nazis den Juden angetan haben.
Ja, ja, das kommt bei den Anrufern durch. Und mit, also was wir nicht wissen, ist, wer hat damals angerufen und irgendwie geschimpft, gepöbelt, sonst irgendwas. Weil die haben sie mit Sicherheit nicht durchgestellt.
Nein, aber trotzdem, was mich gewundert hat, also das scheinen Aufnahmen gewesen zu sein. Also, dass jemand quasi auf dem Anrufbeantworter gesprochen hat oder so, dass die wurden nicht live durchgestellt. Finde ich, ist klar zu hören, weil schon.
Sie tun aber so in der Sendung, als sei das eigentlich live.
Nee,
also. Ich will Ihre Frage gerne beantworten.
Ja, ja, natürlich. Also, der Rosenthal reagiert darauf, aber es gibt ja faktisch keinen Dialog. Es gibt die Frage und dann antwortet er darauf. Es gibt keine Nachfrage und du hörst ja die andere Stimme auch nicht irgendwie, ach so war das, okay, wusste ich nicht oder so. Also, es ist eindeutig, die haben auf ein Band gesprochen. Ich habe mich nur gefragt, weil manche Fragen redundant waren. So von wegen, ja, das hatte ich ja vorhin schon erzählt oder sowas, ne? Ob irgendjemand nochmal diese Fragen sich vorher angehört hat oder das irgendwie vorbereitet hat, so von wegen, Lieschen Müller aus Karlsruhe will wissen, was soll ich denn meinen Enkeln erzählen, warum wir nichts gemacht haben gegen die Judenverfolgung oder sowas. Also scheinbar, weil manche Fragen waren halt auch doppelt und dann dachte ich auch, ist es etwa so, dass die Leute auf Band gesprochen haben und die haben dann einfach gesehen, okay, wir machen jetzt das die nächste Person auf dem Band. Also wie zufällig war das, die Auswahl? Ich weiß es nicht. Ich kann es nicht genau abschätzen. Aber bei der Auswahl der Hörerfragen fand ich es doch schon fast ein bisschen willkürlich. Können wir nicht sagen. Die haben auch leider nicht gesagt, glaube ich, woher die Leute anrufen, ne? Und auch keine Namen genannt. Gesagt. Also es war jetzt nicht Frau Müller.
Wir haben keine Namen genannt. Aber es gibt so einen Eindruck, wie Westdeutschland in den späten 70ern, frühen 80ern gewesen ist. Also man sieht so ein bisschen den Mief. Es gibt immer wieder so Dinge, die ich total interessant finde. Zum Beispiel, sie diskutieren darüber, dass doch die sogenannte Auschwitz-Lüge verboten gehört. Da ist wohl seinerzeit auch ein Buch genau mit dieser Lüge entschieden. Und dann spricht Rosenthal davon, dass er dazu kürzlich mit dem Innenminister Baum gesprochen hat. Mhm. Und Innenminister Baum, Gerhard, der frühere FDP-Politiker, mhm, Gerhard, genau, danke, ist Anfang dieses Jahres
gestorben,
Anfang 90 gestorben, ne? Irgendwie in seinen frühen 90ern sozusagen, weiß nicht, 93 oder was. Der war ja bis zum Schluss aktiv und in Podcasts und in Fernsehsendungen und so zu Gast. Das ist dann einfach interessant, welche Themen gab es damals? Ja, weil heute ist das Leugnen des Holocausts ist ja in Deutschland unter Strafe gestellt. Mhm. Ja, das ist so eine Sondersituation sozusagen, was Meinungsfreiheit angeht, weil man halt sagt, es ist keine Meinung. Mhm. Also das fand ich total interessant. Ich finde aber auch andere Dinge interessant, dass er sich gewerkschaftlich engagiert hat.
Mhm. Ja, ja,
Gründer der sogenannten Rundfunkunion ist.
Fand ich auch spannend. Ich fand es auch spannend, dass er für seine Sendung, um neuen Input zu kriegen, auch durch Firmen gegangen ist und sowas und geschaut hat, was die Leute da so machen.
Ja,
und er hat sich also da inspirieren lassen, auch so vom arbeitenden Volk.
Also jemand, der auch immer on ist, um irgendwie Dinge aufzunehmen und zu verproben, was könnte man dann wie irgendwie machen. Und er erzählt auch nochmal, und das finde ich auch eine Kontinuität, weil schon damals gab es wohl die Kritik an der westdeutschen Fernsehunterhaltung, dass sie halt nicht so gut sei wie das amerikanische Vorbild.
Fand ich auch spannend, wo ich auch dachte, es gibt Sachen, die haben einfach eine Kontinuität und auch da wieder History repeating oder ich weiß gar nicht, repeating heißt ja, es passiert etwas nochmal, aber ich habe mich auch gefragt, hat das je aufgehört? Ich bin über die Stelle auch gestolpert.
Wir werden so oft als Unterhalter verglichen mit Amerika und da schneiden wir immer so schlecht ab, die können das besser. Ich sage Ihnen, in Amerika wird wesentlich mehr und präziser probiert als in Deutschland. Mhm. Die Lockerheit kommt dann draußen. Also wenn ich Kandidaten aus dem Publikum runterhole, ich weiß ja nicht, wer es ist, wer sich meldet. Ja. Da wird improvisiert von A bis Z.
Ja, und er erzählt ja dann auch, weil ein Anrufer fragt, was gänzlich unpolitisch ist. Die meisten Anrufer sind ja Frauen, ist mir auch aufgefallen. Es sind nur 2-3 Männer. Hier fragt ein Mann, warum er in den letzten 10 Minuten seiner Sendung immer so nervös sei.
Ja, ja, ja.
Und dann erklärt er im Prinzip, die sind ja nicht live aus der Konserve irgendwie, dass es live aufgezeichnet wird, aber geschnitten wird und dann mit Versatz ausgezeichnet.
Das war einfach eine Live-Sendung.
Genau, die war wirklich also.
So wie Wetten, dass? Nur Tommy Gottschalk hat sich eben nach hinten raus nicht stressen lassen, hat gesagt, oh sorry, heute Journal, ich bin jetzt doch wieder ein bisschen später geworden.
Und er musste aber um 21 Uhr fertig sein und einmal ist es ihm wohl auch passiert, dass sie ihn irgendwie ausgeblendet haben, ja. Und dann ist es natürlich immer eine Punktlandung live. Und dann kann man auch verstehen, dass man da irgendwie nervös wird.
Aber ich fand den Anrufer ganz süß, weil er sagt so, auf die letzten 10 Minuten werden sie immer nervös und dann wird hier die ganze Familie auch nervös.
Was auch nochmal zeigt, dass es damals das halt noch so gegeben hat, dass du wirklich mit der ganzen Familie vorm Fernseher gesessen hast. Also eine Situation, die ich dann wieder mehr mit Wetten, dass
genau,
für mich persönlich als Kind.
Gut, ich war ja klein, also ich war ja sehr klein. Ich war ja, als die abgesetzt wurde, gerade 2. Klasse. Aber ich weiß, dass meine Eltern das auch geschaut haben.
Ja, und die lief ja 17 Staffeln. Und kurz nach der letzten Staffel ist er ja leider auch super früh irgendwie mit Anfang 60 an Magenkrebs gestorben. Mhm. Also der ist ja gar nicht alt geworden.
Nee.
Und da bin ich auch noch mal über was gestolpert, über ein Wort, was man heute so gar nicht mehr verwenden würde tatsächlich. Also es geht darum, dass er immer so unterwegs sei, ne? Mhm. Er meint, dass er immer wahnsinnig aktiv gewesen ist, sein ganzes Leben lang und viel gearbeitet hat. Und dann spricht er vom Nachholbedarf.
Naja, weil er zuvor 2 Jahren nichts machen konnte und sich versteckt hat. Und das einfach dieses zwangsruhig in der Ecke 2 Jahre lang bleiben und einfach nur da sitzen und warten, dass sich keiner da erwischt und deportiert oder ins KZ wirft. Da hat er ja das Gefühl, dass er
da hat er wahnsinnig viel nicht, also in der ganzen Nazi-Zeit hat er ja sein Leben eigentlich verpasst.
Aber er redet vor allen Dingen von diesen 2 Jahren, wo er nichts gemacht hat, einfach gar nichts. Und dass er das Gefühl hat, dass er dadurch Nachholbedarf hatte, in Bewegung, in Agilität, in Aktion zu treten. Was ich krass fand über eine Sache, die ich gestolpert bin, ich hatte kein Bewusstsein dafür, aber ich bin auch nicht so geschichtsfest wie du, ist, dass wohl die Juden damals sich gar nicht bewusst wurden und dass sich das nicht rumgesprochen hat, dass sie in Konzentrationslager geschickt werden und dort sterben und vergast werden, sondern dass sie davon ausgegangen sind, dass sie in den Osten in Arbeitslager geschickt werden.
Ja, darüber bin ich auch gestolpert, über diese Stelle. Die wollte ich auch noch ansprechen.
War dir das bekannt?
Ich glaube tatsächlich, dass die Herausforderung da dann immer gewesen ist, es gab ja diese ganzen Kommunikationswege nicht, wie wir sie heute kennen. Teilweise sind ja auch Leute gezwungen worden, glaube ich, irgendwie gefälschte Briefe zu schicken. Mhm. Und wahrscheinlich hat es auch die Vorstellung überstiegen.
Naja, gut. Und wer es halt gesehen hat, der.
Also wie schlimm das ist, schlimm war, ist glaube ich, klar gewesen. Aber dass es noch schlimmer sein könnte als Arbeitslager mit Kälte, Hunger und Krankheiten, das hat sich, glaube ich, niemand vorstellen können. Also das ist ja auch absolut unmenschlich.
Total.
Also ich weiß noch, wie ich in West-Berlin in einem Verkehrsmuseum das erste Mal so einen Transportwagen gesehen habe von der Reichsbahn, in dem Menschen transportiert worden sind. Also mein Vater hat es mehrmals versucht, mir zu erklären, aber ich habe das als Kind nicht verstanden, weil ich die Brutalität gar nicht ermessen konnte. Mhm. Und da ging es nur um den Wagen und nicht um alles drumherum. Ne? Und ich finde es wahnsinnig spannend, dass er sich entschieden hat. Ich glaube, er hätte leicht in Anführungszeichen nach Israel gehen können, aber er hat sich ja bewusst entschieden, in Deutschland zu bleiben und hat sich hier ein Leben und eine Karriere aufgebaut.
Ich finde halt auch krass, das kommt halt immer wieder in diesem Gespräch durch, also gerade wenn es darum geht, Zuhörerfragen zu beantworten, wie er sich immer wieder erklären muss, dass er eigentlich ein Deutscher ist.
Ja.
Weil das nach Israel gehen, ja, das ist ja Flüchten. Er kommt nicht aus Israel.
Genau.
Also es geht ja dann darum, kannst du dir vorstellen, deine Heimat zu verlassen, um irgendwo hinzugehen, sicherer zu sein. Und dieses, das ist hier eigentlich deine Heimat, weil er wird es ja auch gefragt, haben sie jemals darüber nachgedacht, so wie es viele andere auch gemacht haben, vielleicht nach Israel zu gehen?
Ja.
Sagt er ja, klar habe ich mir das auch überlegt und war das eine Erwägung und er war ja auch dreimal da gewesen, weil er das auch wichtig fand, sich das da anzuschauen, aber faktisch, er war kein Israeli. Es ist ja ein anderes Land, eine andere Sprache.
Ich glaube, manches hat er sich da auch ein bisschen schön gebogen.
In dem Interview?
Ich glaube, in seinem ganzen Leben.
Ach so.
Er spricht ja an, dass ihm der erstarkende Rechtsradikalismus und Antisemitismus Gedanken macht. Mhm. Also wir reden ja von Anfang der 80er. Mhm. Und sagt aber wenig später, im Großen und Ganzen merke ich diesen Antisemitismus nicht. Und verweist dann auf Bambi und andere Publikumspreise, die er bekommen hat.
Natürlich.
Der Moderator entgegnet, die meisten wissen ja gar nicht, dass sie Jude sind.
Und der Punkt ist, das hatte ich im Kopf und dann dachte ich, cool, dass es der Moderator sagt, wirklich 30 Sekunden vorher, weil er wird ja direkt gefragt von auch einer Zuhörerin, meine ich, die sagt, ob er selber auch schon persönlich Antisemitismus erlebt hätte und wie er da abwiegelt. Ich meine, der Typ ist auch zu dem Zeitpunkt auf dem Höhepunkt seiner Karriere, erzählt ja auch noch, er hat ja andere Sendungen vorher auch gemacht, alle kennen ihn aus Dalli Dalli, die letzte Sendung lief ja wenige Tage vor diesem Interview. Er erzählt dann noch, dass er selber beim Saarländischen Rundfunk noch eine Radiosendung moderiert und so. Also der ist ja auch so, wie sie auch sagten, dann Hans Dampf in allen Gassen und sowas. Also der ist ja omnipräsent medial dort. Was soll der denn darauf antworten? Also er würde an seinem eigenen Ast sägen, an seinem beruflichen.
Und er erklärt aber oder fängt an, Dinge wirklich gut nachvollziehbar zu erklären. Den Nahostkonflikt, wie es dazu gekommen ist, dass der Staat Israel gegründet worden ist, dass es Gebiet vorher, sogenanntes Mandatsgebiet der Briten gewesen ist, zu dem dann damals auch noch Jordanien gehört hat und so weiter.
Ja, genau. Also, ja,
also das auch, warum so viele Juden in Berufen wie Bankier oder Arzt gearbeitet haben oder Rechtsanwälte, weil sie eben durch die sogenannten Stände im Mittelalter ihnen nicht erlaubt war, andere Berufe zu ergreifen, all diese Dinge. Und das macht er so ganz, ganz ruhig. Da ist auch nie irgendwie so eine Empörung oder ein Zorn oder sonst irgendwas. Also es ist der absolute Wahnsinn. Man kann ihn sich gar nicht zornig vorstellen eigentlich.
Aber es ist ja genau das, was ich sagte, als du mich fragtest, welchen Eindruck er auf mich macht. Das ist nämlich dieses sehr kontrollierte, sehr überlegte Formulieren. Das macht er ja aus diesem Perfektionismus heraus, bis hin zu wie er probt und sowas, ne, und was er da erzählt hat. Ich glaube, dass der halt nie wirklich loslassen konnte, sondern immer, er musste alles in Balance halten, die ganze Zeit.
In Balance und unter Kontrolle?
Das meine ich damit.
Ja.
Dass es nicht in eine Richtung kippt. Und deshalb, das haben wir auch in dem Film gesehen, er wird ja auch von der jüdischen Gemeinschaft ja auch geschubst, so von wegen, kannst du nicht mehr für uns tun, du bist doch bekannt, du bist das bekannteste Gesicht unserer Gemeinschaft, so kannst du das nicht nutzen. Da windet er sich ja auch wie ein Aal, weil er sich ja gar nicht auf eine Seite in Anführungszeichen stellen will. So, ne? Und ich glaube, bis zum Schluss, und das hört man in diesem Interview auch sehr gut durch, versucht er keinem auf den Schlips zu treten. Und der Ministerpräsident Israels damals, der sich dann wohl sehr unschön geäußert hat gegenüber Deutschland. Es ging ja um Panzerlieferungen nach Saudi-Arabien.
Mhm.
Und natürlich Steht er da mit dem Rücken zur Wand? Was soll er da sagen?
Er wird halt in Geiselhaft genommen für den Regierungschef eines anderen Landes.
Richtig. Also er wird, was heißt in Geiselhaft, will ich nicht sagen, aber er wird da zu einer Rechenschaft hingeschubst. Und ich finde, auch da findet er wie so ein Fisch so einen glitschigen Weg, da was zu sagen, was, glaube ich, keinem vor den Kopf stößt.
Ja, er ist sehr diplomatisch und abwägend,
ja,
und versucht halt niemandem irgendwie weh zu tun. Also das ist natürlich schon eine ganz schwierige Rolle und man sieht da halt diese Zerrissenheit und diese Konflikte scheinen so durch.
Mhm.
Ja, wo wir natürlich jetzt heute auch nochmal ein bisschen ein anderes Wissen haben durch die ganzen Berichte, die im Frühjahr dieses Jahres erschienen sind zu Hans Rosenthal, weil eben der Film rauskam und dann hat man das nochmal aufgegriffen. Und ich glaube, für ihn war es überhaupt ein großer Schritt, dieses Buch zu schreiben.
Mhm.
Ich weiß jetzt gar nicht, wie erfolgreich dieses Buch war und ob das eine Debatte ausgelöst hat. Also was ich noch interessant finde, er war auch wohl in Ostdeutschland eine Figur.
Ja, ja.
Weil eben das Westfernsehen auch im Osten geguckt worden ist, weil er erwähnt, dass er einmal im Jahr nach Ost-Berlin mindestens rüberfährt. Er hat ja in Berlin gelebt.
Mhm.
Und da ihn die Leute halt auch erkennen und ansprechen. Das fand ich interessant. Und was ich neu gelernt habe, er war Fußballer.
Ja.
Hat selbst Fußball gespielt und.
Er war Vereinsvorsitzender, ne?
Ja, genau.
Ja.
Ich finde, das ist ein interessantes Konzept dieser Serie des Archivradios als Podcast.
Mhm.
Und diese Folge insbesondere halte ich für hörenswert.
Ja, ich würde sagen, man kann sich da generell mal durchklicken. Da sind ja die Archive der kompletten ARD, sage ich mal, was heute die ARD ist, vertreten. Da kann man, glaube ich, gut stöbern.
Ja, da findet man viele interessante Dinge.
Mhm. Genau. Datumsbezogen, anlassbezogen sozusagen. Also es ist auch, glaube ich, noch nicht so bekannt, dieses Archivradio. Also es wird, wird federführend vom SWR gemacht. Es sind sehr spannende Themen. Geht auch um die Hans-Martin-Schleyer-Entführung beispielsweise, eine Videoaufzeichnung mit ihm und so. Wer sich für Geschichte interessiert, wird da sicherlich ein paar schöne Originalaufnahmen finden.
Das glaube ich auch.
Also es sind Hunderte drin.
Ich glaube an die 1000 fast.
Ja, 975. Also in unterschiedlichen Längen. Teilweise gehen die auch nur 1,30 oder sowas. Ne? Und manche gehen dann, also dieses Interview, was wir euch jetzt vorgestellt haben, geht eine knappe Stunde. Aber es ist von bis und ja, schaut mal rein. Es lohnt sich.
Und schaut vor allen Dingen nächste Woche wieder rein.
Hört rein.
Hört rein, danke. Wenn wir hier wieder auf Sendung gehen mit unserer kleinen Audiokolumne.
Habt noch einen schönen Montag und kommt gut durch die Woche.
Danke fürs Reinhören. Tschüss.
Tschüss.